DW Menschen und Märkte.
Was bringt die Steuerreform in den USA? Worüber sich Kunden von Paketdiensten und Telefonanbietern in Deutschland beschweren und warum Teilnehmer des Umweltgipfels in Kenia auch über Plastik sprechen. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. In der Nacht zu Samstag stimmte der US-Senat mit knapper Mehrheit für die umstrittene Steuerreform der Republikaner. Präsident Trump kann das als großen Erfolg verbuchen. Geht es nach ihm, könnte ein fertiges Gesetz bis zum Jahresende in Kraft treten. Kritiker beklagen, dass vor allem Unternehmen und Reiche von den Plänen profitieren werden. Volker Hirt hat Anleger und Analysten an der Frankfurter Börse gefragt, wie sie das sehen.
Fraglich ist der Zeitpunkt der Steuerreform, so Carsten Junius von der Schweizer Privatbank Safra Sarrazin. Denn die Wirtschaft in den USA brummt jetzt. Impulse könnten auch später gebraucht werden.
Wenn die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, wenn sie eventuell sogar droht, in eine neue Abschwächung, in eine Rezession abzurutschen, denn erfahrungsgemäß kommen die alle. Jahre.
Natürlich bleibt die Steuerreform auch jetzt nicht ohne Wirkung. Die Aktienmärkte in den USA werden weiter anziehen, die Zinsen wahrscheinlich auch. Und das werden wir auch hier in der Eurozone, also auch in Deutschland, zu spüren bekommen.
Alle anderen Börsen schauen darauf, was die Wall Street macht. Insofern, denke ich, werden wir auch im Sog der USA etwas mitgezogen, sowohl bei den Zinsen als auch bei den Aktienmärkten.
Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank, sieht das mit den Aktien ähnlich. Der DAX könnte durch die US-Politik positiv beeinflusst werden.
Wobei man natürlich auch schon festhalten muss, dass im Steuerwettbewerb USA-Deutschland sicherlich ins Hintertreffen kommt und da etwas nachlegen könnte.
Das klingt nach Arbeitsauftrag für eine noch nicht gebildete neue Bundesregierung. Denn die wird auch Druck von der hiesigen Wirtschaft bekommen. Eine dramatische Steuerentlastung für amerikanische Firmen macht diese wettbewerbsfähiger. Da müsse man auch hierzulande mit der Senkung der Körperschaftssteuer reagieren, so die Forderung aus Kreisen diverser Wirtschaftsverbände. Inwieweit sich die kommende Regierung davon beeindrucken lässt, kann Stefan Bielmeier nicht einschätzen. Nur bei Mario Draghi ist er sich sicher. Der EZB-Chef wird sich, so Bielmeier, von den USA nicht leiten lassen.
Nein, im Euroraum bekommen wir davon gar nichts zu spüren. Die EZB wird die Zinsen noch weiterhin sehr niedrig lassen.
Kritiker der amerikanischen Steuerreform beklagen, dass sie sich nicht gegenfinanzieren lasse. Mehr Steuerentlastung gleich mehr Konsum, also Wirtschaftswachstum, und die Kosten lösen sich in nichts auf. Das funktioniert nicht, so Bielmeier. Die Abschaffung von Obamacare soll ja, so US-Präsident Trump, helfen, ein großes Loch zu stopfen.
Ja gut, man möchte das Ganze ja mit Obamacare gegenfinanzieren, was natürlich nicht ganz vergleichbar ist, aber das ist eine Möglichkeit der Gegenfinanzierung. Aus der Steuerreform selbst wird eine Gegenfinanzierung nicht funktionieren.
Sorgt denn die Reform dann wenigstens für mehr Ehrlichkeit? Tauchen US-Firmen seltener in Panama oder Paradise Papers auf als früher, jetzt, da ja die USA selber zum Steuerparadies werden? Da sind sich unsere Experten einig.
Zu diesen Optimisten gehöre ich leider nicht.
Möglichkeiten, der Steuer zu reduzieren, werden wahrscheinlich von gewissen Teilen der Bevölkerung und Unternehmen immer genutzt, egal auf welchem Steuerniveau.
Der volkswirtschaftliche und moralische Nutzen der kommenden amerikanischen Steuerreform ist also begrenzt. Aber Trump hat endlich ein großes Gesetzesvorhaben durchgedrückt und kann nun auch sagen, yes, I can.
Nach der Zustimmung im Senat stehen die Chancen also nicht schlecht, dass es zur größten Steuerreform in den USA seit 30 Jahren kommt. Wo die Unterschiede zum deutschen Steuersystem liegen, erklärt Martin Ganselmeier.
Der wichtigste Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Steuersystem: in den USA gibt es Stufentarife. US-Präsident Donald Trump will sie jetzt mit seiner Steuerreform von 7 Stufen auf 4 Stufen vereinfachen. Die Stufentarife machen es leichter bei der Steuererklärung. Aber ärgerlich, wenn Amerikaner eine Beförderung bekommen und blöderweise in einer höheren Steuerstufe landen. Sozial gerechter ist das deutsche System mit einer progressiven Steuer. Je mehr man verdient, umso höher die Steuerlast. Wobei der Spitzensteuersatz in Deutschland bei etwa 45% liegt, in den USA nur bei knapp 40%. Generell kann man sagen, wer wenig verdient, hat es in Deutschland besser. Wer mehr verdient, behält in den USA mehr im eigenen Geldbeutel. Und während gut verdienende Singles in den USA deutlich mehr behalten dürfen, wird das traditionelle Familienmodell mit einem verheirateten Ehepaar, 2 Kindern, aber nur einem Verdiener in Deutschland besser gestellt. Das wichtigste Thema für Donald Trump ist die Senkung der Unternehmenssteuer in den USA. Tatsächlich müssen amerikanische Unternehmen bis zu 35% Unternehmenssteuer zahlen, deutsche Unternehmen dagegen nur etwa 15%. Das hat in den vergangenen 20 Jahren dazu geführt, dass viele amerikanische Unternehmen ihren Sitz ins Ausland verlagert haben, um Steuern zu sparen. Trump will sie nach Amerika zurückholen, indem er den Unternehmenssteuersatz deutlich senkt, von 35% auf 20%. Deutsche, die in den USA leben und dort ihr Einkommen versteuern, sind meist über einen weiteren wichtigen Unterschied überrascht. In Amerika zahlt man nicht nur Steuern an den Bund, sondern auch an seinen jeweiligen Bundesstaat, manchmal auch noch an seine Gemeinde. Insofern gibt es erhebliche Unterschiede bei der Steuerbelastung, je nachdem, in welchem Bundesstaat man lebt. Kalifornien und New York erheben eine besonders hohe zusätzliche Bundesstaatensteuer. Dagegen verzichtet Texas ganz darauf. Und noch ein Unterschied: Eine Mehrwertsteuer wie in Deutschland gibt es in den USA nicht. Stattdessen wird auf Produkte im Einzelhandel eine sogenannte Verkaufssteuer erhoben. Das kann zum Beispiel für Touristen ärgerlich sein, die zum Weihnachtsshopping nach New York kommen. Denn auf den Preisschildern ist die Sales Tax noch nicht enthalten. Erst an der Kasse kommt die böse Überraschung, wenn, wie in New York, nochmal bis zu 9% zusätzliche Verkaufssteuern hinzukommen.
Früher war alles anders. Es gab die Deutsche Post und die machte alles, stellte Briefe und Pakete zu und verband die Bürger telefonisch. Nach dem Ende des Postmonopols sollte mehr Wettbewerb neues Leben in die Branchen bringen. Ob das klappt, darüber wacht die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde. Sie hört sich die Beschwerden von Kunden und Konkurrenten an, versucht, den Streitfällen zu schlichten und erstattet darüber einmal im Jahr Bericht. Leider ist die Agentur ein zahnloser Tiger, denn wirklich zu etwas zwingen kann sie die Unternehmen nicht. Jörg Sauerwein.
Päckchen, die in der Papiertonne abgelegt werden, Benachrichtigungskarten über unzustellbare Pakete, obwohl man den ganzen Tag zu Hause war. Gerade in den letzten Wochen vor Weihnachten wird der Ärger um Pakete in Deutschland nochmal spürbar wachsen. Für dieses Jahr rechnet Jochen Hohmann, der Präsident der Bundesnetzagentur in Bonn, insgesamt mit mehr als 5000 Beschwerden, ein Anstieg um 25% im Vergleich zum vergangenen Jahr. Kein Wunder, denn der Onlinehandel nimmt von Jahr zu Jahr weiter zu.
Und es wird natürlich schwieriger, diese Pakete auch immer korrekt anzuliefern, und da bekommen wir jede Menge Beschwerden von Leuten jetzt im Moment, die die Pakete nicht richtig bekommen, nicht zum richtigen Zeitpunkt, beschädigt bekommen, was auch immer. Also gibt es ja die verschiedensten Klagen, die wir da bekommen.
Der enorme Anstieg der Paketzahlen überfordere die Dienstleister immer mehr, so Hohmann. Sein Problem allerdings lautet, die Kunden können sich zwar direkt beschweren, und die Bundesnetzagentur thematisiert das Ganze sowohl direkt im Gespräch mit den Versendern als auch über die Medien, und solche Schlagzeilen sind natürlich schlecht fürs Geschäft. Wirkliche Möglichkeiten zum Einschreiten hat die Behörde bislang allerdings nicht. Die aber wünscht sich Hohmann schon seit einiger Zeit. Es sei sinnvoll, beim Paketärger die Verbraucherrechte zu stärken.
Man kann ja wie in anderen Bereichen darüber nachdenken, dass man zum Beispiel Bußgelder androhen kann, wenn sowas massenhaft auftritt, wenn ein Unternehmen ganz besonders auffällig ist.
Ein anderes Ärgernis nimmt gerade deutlich zu. Die sogenannten Ping-Anrufe. Das Handy klingelt einmal und ehe man das Gespräch annehmen kann, ist das Klingeln schon vorbei.
Und dann schaut man sich die Nummer an, von der man angerufen worden ist, und möglicherweise erkennt man nicht sofort, dass das eine ausländische Nummer ist, ruft zurück, weil man wissen will, wer hat angerufen, und kommt in eine teure Leitung in irgendein fernes Land.
Mit Erotikansagen, Gewinnspielen oder angeblichen Paketzustellungen versuchen die Betrüger dann, den Anrufer möglichst lange in der Leitung zu halten. Denn der Rückruf kostet oft mehrere Euro pro Minute. Aktuell gibt es laut Bundesnetzagentur bei den Ping-Anrufen einen regelrechten Boom. Allein im Oktober und November gingen in Bonn mehr als 50.000 Beschwerden ein. Mehr als dreimal so viele wie in den 9 Monaten zuvor. Dem will die Bundesnetzagentur jetzt einen Riegel vorschieben, auch wenn man die Anrufe aus dem Ausland kaum verhindern könne. Bei Rückrufen in 22 Länder, aber deren Ländervorwahlen ähnlich aussehen wie lokale deutsche Vorwahlen, sollen die Anrufer vor Beginn des Gespräches eine Ansage hören, dass sie eine hochpreisige ausländische Rufnummer gewählt haben. Das müssen die Mobilfunkanbieter ab dem 15. Januar umsetzen. Deutlich länger noch wird es dauern, bis in Deutschland alle wirklich schnelles Internet haben. Denn auch der Netzausbau ist Teil des Jahresberichtes der Bundesnetzagentur. Für den Exportweltmeister Deutschland sei die Lage da unbefriedigend, so Hohmann.
Ich würde sagen, insgesamt, was Breitband angeht, da stehen wir irgendwo europäisch im Mittelfeld. Bei der Glasfaser liegen wir ziemlich weit hinten. Beides ist unbefriedigend. Deswegen sind wir genau wie die Politik auch der Auffassung, da muss Tempo rein. Und das bedeutet eben, dass man an der einen oder anderen Stelle auch nochmal darüber nachdenken muss, was man ändern muss in den Verfahren, im Recht, um dort schnellere Verfahren hinzubekommen.
Vor allem auf dem Land hätten gerade mal gut ein Drittel der Haushalte einen Zugang zu Internetanschlüssen von 50 Megabit pro Sekunde. Man dürfe weitere Investitionen nicht in die Zukunft verschieben, erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur. Denn das hieße, die Chancen der Digitalisierung verstreichen zu lassen.
Plastikmüll schadet bekanntlich der Umwelt. In vielen Ländern gibt es deshalb inzwischen Gesetze, die den Einsatz von Plastiktüten einschränken oder verbieten. Seit kurzem ist das auch in Kenia der Fall. In Nairobi, der Hauptstadt des Landes, hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen seinen Sitz. Heute beginnt dort ein UN-Gipfel, bei dem Regierungsvertreter, Wissenschaftler und Aktivisten aus aller Welt 3 Tage beraten, wie man die Umwelt besser schützen kann. Angefangen bei Plastikschmutz in Ozeanen. Antje Diekanz.
Dutzende Freiwillige schwärmen über den Strand an Kenias Küste. Die Mission: Plastikmüll einsammeln, der hier immer wieder angeschwemmt wird. Shampooflaschen, Tüten, alte Flipflops, alles verschwindet in den großen Säcken der Helfer wie Alex Kilonzo. Es ist wichtig, unsere Strände sauber zu halten. Wir lassen nur die Algen hier. Die sind natürlich im Gegensatz zu Plastik. Aktionen wie diese helfen, die Situation kurzzeitig zu verbessern. Das Grundproblem aber bleibt: die Ozeane vermüllen. Auf einer Konferenz in Kenias Hauptstadt Nairobi suchen Regierungsvertreter, Wissenschaftler und Aktivisten 3 Tage lang nach Auswegen. Peter Thompson von den Fidschi-Inseln ist Sonderbeauftragter für die Ozeane. Ein neu geschaffener Posten, der schon zeigt, wie dringlich das Problem aus Sicht der UN ist. Wir werden überschwemmt mit Konsumgütern und leider ist ein großer Teil davon aus Plastik. Manches davon können wir sehen, wie Flaschen und so weiter. Aber dazu kommt noch Mikroplastik, unsichtbar versteckt in Kosmetik und sogar in Kleidung aus synthetischen Stoffen. All das endet in den Ozeanen. Und bleibt über Jahrzehnte. Nach Angaben der UN landen jedes Jahr mindestens 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren. Das ist so viel wie eine Lkw-Ladung pro Minute. Meerestiere und Vögel schlucken den Müll und krepieren dann oft elendig daran. Die Meeresbiologin Jennifer Lavers aus Australien hat schon viele tote Vögel obduziert und in ihren Mägen massenhaft Plastik gefunden. Ihr Rekord? Fast 280 Teile in einem Sturmtaucher. Plastik machte rund 15% seines Gewichts aus. Wenn wir das auf den Menschen übertragen, wird deutlich, wie furchtbar es ist. Du musst dir vorstellen, dass du 8 Kilo Plastik in deinem Magen hättest. Die Vereinten Nationen haben schon vereinbart, dass Plastikmüll bis 2025 drastisch reduziert werden soll. Ein Entwurf für ein neues Abkommen sieht vor, dass es langfristig gar keinen Plastikmüll mehr geben soll. Bis dahin ist es ein langer Weg. Aber auch jeder Einzelne kann etwas dafür tun, meint der UN-Sonderbeauftragte für die Ozeane. Ich habe in meinem Leben bestimmt 1000 Plastiktüten aus Geschäften mitgenommen. Jetzt weigere ich mich, sie zu nutzen. Wenn sich das weltweit verbreitet und alle Kunden so denken, muss auch die Industrie mitziehen. Und die Regierungen sorgen hoffentlich für die richtigen Rahmenbedingungen. Kenia ist dabei vorbildlich. Seit einigen Monaten sind Plastiktüten verboten. Wer sie trotzdem nutzt, muss im Extremfall sogar ins Gefängnis. Eine drastische Maßnahme, aber sie wirkt. Marktfrau Benina hofft, dass die Straßen in Nairobi bald so sauber sind wie im nahen Ruanda, wo Plastiktüten schon länger verboten sind.
But I think also Rwanda, they live like us.
In Ruanda leben die Menschen so wie wir hier auch. Man muss sich einfach nur umgewöhnen. Wenn es nach mir geht, könnten die Gesetze sogar noch strenger sein.
Mit diesem Bericht aus Nairobi von Antje Diekanz sind wir am Ende der Sendung. Gianni Di Biase in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.